Herzlich willkommen bei KFB Predigt Online. Wir wünschen dir Gottes Segen beim Hören. Wenn du irgendwelche Fragen hast oder Kontakt suchst, dann melde dich einfach unter office@kf-bruchsal.de.
Ja, ich möchte dich auch herzlich begrüßen hier in diesem Gottesdienst. Und ich möchte euch willkommen heißen im 21. Jahrhundert, in dem es im Blick auf Wahrheit scheinbar nur eine einzige korrekte Aussage gibt, nämlich: Wahr ist nur, dass es keine objektive Wahrheit gibt. Das ist unsere Zeit. Also verbindliche Maßstäbe werden diskreditiert, schlecht geredet. Du findest die auch kaum noch. Alles ist relativ und es ist jeweils nur aus der Perspektive des Betrachters wahr. Und natürlich wird dann auch jede göttliche Offenbarung, also mit dem, womit wir uns hier Sonntag für Sonntag für Sonntag beschäftigen, als Anmaßung verworfen. Oder es wird als rein subjektives Denken anerkannt, ein subjektiver Glaube, den ihr da glaubt. Wahr ist nur, dass es keine objektive Wahrheit gibt. Was man bei dieser Aussage aber schnell übersieht, ist, dass wer sowas behauptet, selbst eine absolute Aussage getroffen hat. Es widerspricht sich selbst. Objektive und absolute Wahrheit ist nichts, was im modernen Menschen des 21. Jahrhunderts gute Gefühle auslöst. Aber es gibt ein Wort, das löst gute Gefühle aus. Wisst ihr welches? Toleranz. Toleranz müsste jetzt da erscheinen auf dem Bild. Ich warte. Da ist es. Toleranz. Das ist das Wort dieses Jahrhunderts. Und das zugrunde liegende Verb tolerieren wurde im 16. Jahrhundert aus dem Lateinischen tolerare entlehnt und bedeutet so viel wie: wir erdulden das, wir ertragen das, wir ertragen jede andere Meinung, wir ertragen auch jeden anderen Glauben. Und so sehen wir gerne den modernen Menschen, er ist ja so duldsam, er ist so nachsichtig, er ist so großzügig, so weitherzig, tolerant. Und wir lieben dieses Wort Toleranz. So sind wir tolerant. Tolerant anderen gegenüber, tolerant anderen Lebensweisen gegenüber, anderen Religionen gegenüber. Wir lieben dieses Wort. Und wir lieben es auch deshalb, denn es beinhaltet ja auch Folgendes: Ich tu dir nichts, tu du mir nichts. Wir tolerieren uns. Ich sag dir nicht, wo es lang geht, sag du mir bitte auch nicht, wo es lang geht. Tolerant. Eine subjektive Wahrheit können wir stehen lassen, weil wir haben ja auch eine. Und jede subjektive Wahrheit kann toleriert werden, denn sie ist ja nur relativ, nie absolut. Muss sich keiner darüber aufregen. Das ist der Geist unserer Zeit. Wir lieben es, tolerant zu sein. Nur wie wir merken, ist es heutzutage so, dass gerade dann, wenn Toleranz auch mal gefragt wäre, es bei so ganz bestimmten Themen einfach nicht zustande kommt. Ihr müsst nur mal die ganze Diskussion über Abtreibung hören, wie radikal man dann wird, wenn einer da eine andere Meinung zu hat. Oder über Homosexualität. Oder wenn wir eine andere Meinung haben zur Umdeutung der Geschlechter. Da bist du mit deiner anderen Meinung ganz schnell, wenn du sie nicht mit dem Mainstream hast, Sektierer. Da bist du Fundamentalist. Da sind wir Christen in der Minderheit und da werden wir in der Gesellschaft zunehmend keine Toleranz erleben. Liebe Gemeinde, ich sag euch das. Schwere Zeiten kommen auf uns zu. Wir begegnen heute im Johannesevangelium wieder einem Mann, der von sich selbst behauptet hat, dass er die Wahrheit ist. Ein paar Stunden bevor Jesus von den Juden abgeführt wurde, wir haben das gelesen, und dann vor Pilatus steht, sagte er dies seinen Nachfolgern. Er sagte: ich bin der Weg, Ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Ja, Jesus ist der toleranteste Mensch, der je gelebt hat. War er wirklich? Wenn jemand sagt, kommt her alle zu mir, alle, alle, die ihr müde und beladen seid, alle, kommt zu mir. Das ist Toleranz. Das ist mir egal, was deine Geschichte ist, wo du dich gerade befindest, wie es dir gerade geht. Kommt alle zu mir. Das ist tolerant. Aber derselbe Jesus macht eine total intolerante Aussage, weil es eine absolute Wahrheit gibt und er eben nicht gleichgültig ist gegen alles, was passiert und eben nicht auch alles gleichgültig sein kann, spricht er, es gibt eine Wahrheit und die bin ich. Und das ist so das, was wir bei Jesus sehen müssen. Beides. Wenn es tatsächlich die Wahrheit gibt, nicht nur eine unter vielen, dann und nur dann kann Toleranz tatsächlich auch Gleichgültigkeit bedeuten. Dann ist der Satz zumindest zu hinterfragen, ob doch jeder wirklich nach seiner Wahrheit selig wird. Toleranz wird zu Gleichgültigkeit, wenn es eine absolute Wahrheit gibt und man diese Wahrheit dann nicht ausspricht. Genau das ist das Gesprächsthema zwischen Jesus und Pilatus. Es geht um Wahrheit. Und dieses Gespräch berichtet uns Johannes sehr, sehr detailliert. Genauer wie Matthäus, Lukas und Markus. Am Tag seiner Kreuzigung, bevor Pilatus das endgültige Urteil sprechen wird, lesen wir folgende Konversation. Ich möchte mit euch lesen in Johannes 18, da sind wir, ab Vers 33 bis 38. Und ich bitte euch dazu aufzustehen, wenn wir Worte aus der Schrift lesen und zuhören, was damals passiert ist. Johannes 18, ab Vers 33. Pilatus ging nun wieder in das Prätorium hinein und rief Jesus und sprach zu ihm: Bist du der König der Juden? Jesus antwortete: Sagst du dies von dir selbst aus oder haben dir andere von mir gesagt? Pilatus antwortete: Bin ich etwa ein Jude? Deine Nation und die hohen Priester haben dich mir überliefert. Was hast du getan? Jesus antwortete: Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wenn mein Reich von dieser Welt wäre, hätten meine Diener gekämpft, damit ich den Juden nicht überliefert würde. Jetzt aber ist mein Reich nicht von hier. Da sprach Pilatus zu ihm: Also bist du doch ein König? Jesus antwortete: Du sagst es, dass ich ein König bin. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich der Wahrheit Zeugnis gebe. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Pilatus spricht zu ihm: Was ist Wahrheit? Und als er dies gesagt hatte, ging er wieder zu den Juden hinaus und spricht zu ihnen: Ich finde keinerlei Schuld an ihm. Jesus, ich bitte dich, dass du uns hilfst, diese Geschichte zu verstehen. Du hast sie uns hier überliefert in deinem heiligen Wort. Wir waren nicht dabei. Wir brauchen dich, um zu verstehen, was du damals meintest. Nimm uns mit hinein in die Situation. Amen. Könnt ihr euch wieder setzen. Es ist interessant, oder? Die Frage nach Wahrheit wurde auch damals schon so beantwortet von Pilatus. Ach, hör mir auf mit Wahrheit. Was ist Wahrheit? Hör mir auf mit Wahrheit. Wir verfolgen hier eine ganz unfassbare Geschichte, die Johannes berichtet. Ich weiß nicht, ich nehme mich noch mit hinein. Habt ihr euch schon mal gefragt, warum ein allmächtiger Gott das, was er will, nicht in einem Augenblick tut? Könnte er doch. Warum greift er stattdessen ein in die Geschichte und lässt sie aufzeichnen? Warum beamt Gott zum Beispiel Israel nicht aus Ägypten raus und setzt sie in das verheißene Land? Warum spricht er nicht ein Machtwort und jeder kommt zum Glauben? Hat er doch bei einigen Menschen in der Bibel getan, ohne sie vorher zu fragen. Er hat Abraham nicht gefragt, er hat Paulus nicht gefragt. Aus irgendeinem Grund tat Gott das nicht. Aus irgendeinem Grund hat Gott beschlossen, so zu handeln, wie er es durch die ganze Bibel hindurch getan hat. Er redet Er spricht ein Wort und dann ereignet es sich in der Geschichte. So geht Gott vor. Irgendwie ist es immer so die ganz lange Tour, die Gott geht. Und das sehen wir seit 1. Mose bis hin zur Offenbarung. Und für den Apostel Johannes ist Wahrheit gerade auch erkennbar durch das geschichtliche Ereignis. Das ist wichtig. Dieses geschichtliche Ereignis, das mit Jesus auch verbunden ist. Wahrheit ist also für Johannes keine abstrakte Größe, keine Formel, mit der man die ganze Welt theoretisch zusammenfassend beschreiben kann. Sondern Wahrheit ist für diesen Jünger von Jesus erkennbar und regelrecht greifbar geworden in dem Kommen von Jesus in diese Welt. Ich möchte euch nochmal erinnern an Johannes 1, für die, die da schon da waren, schon lange her. Was sagt Johannes? Das Wort wurde Fleisch, wohnte unter uns und dann sagt er am Ende, wir sahen seine Herrlichkeit. Wir haben es gesehen. Wir haben nicht darüber spekuliert. Wir haben nicht philosophiert. Wir haben es gesehen in der Geschichte und diese Herrlichkeit war voller Gnade und was? Wahrheit. So bekennt es Johannes im ersten Kapitel des Evangeliums. Wahrheit ist eine Person, sichtbar geworden in der Geschichte, der lebendige Gott, der uns in Jesus nahe gekommen ist, damit wir Wahrheit sehen. Jesus ist nicht voller Toleranz und Wahrheit, sondern voller Gnade und Wahrheit. Beides kommt bei ihm zusammen. Beides kommt her zu mir alle, Gnade, aber auch Wahrheit. Ich möchte dir sagen, was dein Problem ist. Und das haben die Jünger gesehen in der Geschichte, die sich ereignet. Schaut, die jeden Sonntag hierher kommt, ihr werdet merken, Worte sind wichtig. Lehre ist wichtig. Aber das Christentum besteht nicht nur aus Worten. Also wenn Gott Leben bringt, wenn Gott Hoffnung bringt, wenn Gott Glauben bringt, dann tut er das durch sein Wort, das sich dann aber in der Geschichte ereignet. In der Geschichte ereignet. Unser Glaube beruht auf Fakten, nicht auf religiösen Vorstellungen. Indem Gott in der Geschichte handelt, begibt er sich in die Sphäre, in der der Mensch, in der wir leben, in der er sehen und hören kann und von der er reden kann. Das ist das, was Johannes uns beschrieben hat, jetzt in 18 Kapiteln. Ich habe gesehen. Wir haben gesehen. Und in der Geschichte zeigt sich Wahrheit. Also wenn Gott sagt, es werde Licht und es bleibt dunkel, dann lügt er. Wenn er sagt, es werde Licht und es wird Licht, dann sagt er die Wahrheit und es ereignet sich in der Geschichte. Wenn er sagt, ich will mein Volk aus Ägypten führen, dann zeigt es sich in der Geschichte, ob er Wort hält, ob er die Wahrheit gesagt hat. Oder was wir in Johannes 11 gesehen haben, Lazarus, wenn Jesus sagt, Lazarus wird auferstehen und es sich dann ereignet, ein Toter wird lebendig, dann bestätigen sich seine Worte als Wahrheit in der Geschichte. Deswegen sagt er, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Und er bestätigt das mit seinem Leben. Und heute sind wir an einem ganz entscheidenden Punkt, nämlich in dem Gerichtsverfahren, also in einem Gerichtsprozess, um Jesus, wo es naturgemäß um Wahrheit und um Lüge geht. Und da müssen wir genau hinhören, weil das ist genau die Diskussion bis heute. Wahrheit, Lüge. Was ist wahr und was ist Lüge? Worauf baue ich mein Leben und worauf baue ich besser nicht? Verfolgen wir den Prozess zusammen. Ich habe einige Punkte mal so für uns zusammengefasst, was wir hier sehen. Erster Gedanke. Auf der Suche nach Wahrheit. Verse 33 bis 35. Geht los. Pilatus ging nun wieder in das Prätorium hinein, rief Jesus und sprach zu ihm, bist du der König der Juden? Wisst ihr, was ich glaube? Im tiefsten Inneren sind wir alle auf der Suche nach Wahrheit. Wir haben nur die Hoffnung verloren, dass es das gibt. Wahrheit. Auch im Blick auf den Glauben, im Blick auf die unsichtbare Welt, denn in der unsichtbaren Wirklichkeit kann nicht alles wahr sein, was wir heute so hören. Da sind wir alle tolerant, alle Religionen, irgendwo ist ja was Gutes dabei. Es kann nicht alles wahr sein. Was ist das für eine Lüge, die wir glauben? Weil wir so tolerant sind. Wir leben davon, dass es in der physischen Welt es verlässliche Gesetze gibt. Also kein Flugzeug würde ohne physikalische Gesetzmäßigkeiten fliegen. Wir brauchen da eine ganz feste Größe. Und Gott hat diese Größen in seine Schöpfung hineingegeben. Und das brauchen wir auch für unser Leben. Eine Wahrheit, nur auf Wahrheit ist Verlass, lässt sich das Leben bauen. Was ist denn mit diesen Fragen? Was ist denn wahr? Wer ist der wahre Gott? Wer lügt? Woher kommen wir? Warum sind wir hier? Wohin gehen wir? Gibt es da verlässliche Antwort? Oder ist das alles relativ? Ist das alles nur subjektiv und kann nur vom Einzelnen beantwortet werden? Wisst ihr, was das bedeutet? Dann haben wir alle keine Hoffnung. Auf gar nichts. Auf gar nichts. Ja, die christliche Lehre ist sehr intolerant an dieser Stelle. Vergessen wir nicht das, was Jesus im Blick auf Satan gesagt hat in Johannes 8. Erinnert euch bitte dran. Wir müssen das im Kontext sehen, immer Kontext. Jesus sagt den jüdischen Leitern damals, euer Vater ist der Teufel und er ist der Vater der Lüge und er regiert in dieser Welt mit was? Mit Lügen. Paulus beschreibt später den Teufel als den Gott dieser Welt. Hier, das ist sein System. Lügen. Pilatus stellt dir die Frage, wer bist du, Jesus? Das ist die Frage, die er als Richter zuerst klären muss. Und ich sag mal so, er stellt sie stellvertretend für alle. Wer bist du? Wer bist du, Jesus? Und wer Jesus begegnet, muss sich dieselbe Frage stellen wie Pilatus. Wer bist du? Auffällig ist, dass Pilatus jetzt wieder in das Prätorium geht. Wenn ihr letzte Woche dabei wart, er ist so ein bisschen hin und her gependelt. Die Juden wollten ja nicht so in dieses heidnische Gebäude gehen. Also Pilatus geht jetzt wieder ins Prätorium, um mit Jesus zu reden. Also er ging hin und her. Und das ist jetzt für ihn die politische Frage, die er hier stellt. Bist du der König der Juden? Soll heißen, willst du dich als König der Juden gegen den Kaiser wenden? Das ist eigentlich seine Frage. Wer bist du, Jesus? Was hast du vor? Und das ist bei Johannes wie auch bei den anderen Evangelisten, auch bei Matthäus, er schreibt so, das ist die erste Frage. Wer bist du? Bist du der König der Juden? Und diese Frage hat sich ergeben aus der Diskussion, die Pilatus vorher mit den Juden hatte, für die schon klar war, Jesus ist ein Lügner. Er behauptet, das zu sein. Aber diese Erwähnung der Juden hat ihn interessiert. Jesus, die behaupten das. Wer bist du? Was meinst du? Wer bist du? Und als er Jesus diese Frage stellt, bist du der König der Juden, war er nicht vorbereitet auf diese persönliche Rückfrage von Jesus. Lass noch mal genau hören, was sagt er? Jesus antwortet ihm und sagt, sagst du dies von dir selbst aus? Oder haben dir andere von mir gesagt? Mit anderen Worten, fragst du mich das aufgrund eigener Recherchen? Bist du interessiert daran? Aufgrund von objektiven Beweisen? Oder weil du das von anderen gehört hast? Also man hat den Eindruck, dass Jesus Pilatus eine Gelegenheit gibt, ihn hier kennenzulernen. Jesus ist bereit, sich Pilatus zu offenbaren, sich zu öffnen. Er will Pilatus die Wahrheit zeigen. Jesus hinterfragt Pilatus, ob er selbst Interesse hat oder ob das so eine Second-Hand-Info ist über ihn und ob seine Frage nur zum normalen Verfahren gehört. Was ist dein Motiv, fragt Jesus hier. Warum fragst du mich das? Hast du gedacht, das ist so eigentlich wie bis heute, oder? Man kann gute Diskussionen über den Glauben haben. Man kann 1000 Fragen und Einwände vorbringen, die man immer und immer wieder formuliert. Aber die Frage ist, ist dein Motiv ehrliche Suche, wer Jesus ist? Oder diskutierst du nur gern? Wir diskutieren gern. Wir reden gern. Johannes gibt uns im Vergleich zu Matthäus, Markus und Lukas weitaus mehr Einblick in das Motiv des Paulus. Er sagt hier, bin ich etwa ein Jude? Pilatus, Entschuldigung. Bin ich etwa ein Jude? Deine Nation und die hohen Priester haben dich mir überliefert. Was hast du getan? Die Antwort von Pilatus zeigt seine Entrüstung. Hör mal, bin ich ein Jude? Ich hab mit euch nichts zu tun. Meinst du, mich interessiert das Ganze hier? Das ist seine Antwort. Deine Nation, die hohen Priester haben dich mir überliefert. Was hast du getan? Damit sagt er, dass er nur seine Pflicht tun will. Und sonst hat er kein weiteres Interesse an Jesus. Mit anderen Worten sagt er hier, es geht hier nicht um mich, Jesus, es geht um dich, wer bist du? Es geht nicht um mein Motiv, wer bist du? Darum geht's hier. Und warum, was ich was frage, hat nur mit dem Prozess zu tun. Das ist Pilatus. Er hätte nur eine Second-Hand-Info. Ich habe gehört. Und er hat auf die Juden gehört und will nun wissen, in welcher Weise sich Jesus gegen den Kaiser auflehnt. Daher Frage 2, und die ist auch nicht uninteressant, wenn wir sie ehrlich wissen wollen. Was hast du getan? Was hast du getan? Das ist eine gute Frage nach Wahrheit. Ja, was hat denn der Messias getan? Liebe Gemeinde, wir haben in den letzten 3 Jahren, wenn ihr dabei wart, all das mitverfolgt im Johannesevangelium. Wir haben sein öffentliches Wirken gesehen unter den Juden. Und jetzt fragt hier ein Römer und Jesus offenbart sich hier als jemanden aus den Nationen. Pilatus lernt den Messias kennen. Vers 36. Jesus antwortete und er bleibt im Gespräch. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wenn mein Reich von dieser Welt wäre, hätten meine Diener gekämpft, damit ich den Juden nicht überliefert würde. Jetzt aber ist mein Reich nicht von hier. Nochmal, Jesus spricht hier mit einem politischen Führer und er sagt ihm, dass sein Reich nicht mit irdischen, politischen, nationalen Dingen in Verbindung steht und seinen Ursprung auch nicht in diesem Weltsystem hat, das sich ja im Aufstand gegen Gott befindet. Damit hat mein Reich nichts zu tun, sagt Jesus. Die Königreiche dieser Welt erhalten sich wie? Durch Gewalt aufrecht. Oh, wie nah das wieder rankommt, oder? Mit Gewalt, das ist das System. Das messianische Königreich beginnt und hat ja damals begonnen. Und es entsteht auch nicht durch diese Art Anstrengung mit Gewalt. Also ich habe so drüber nachgedacht letzte Woche, gesagt, boah, was ist das für ein Wort, was Jesus hier sagt. Und dann schaue ich unsere Kirchenlandschaft an. Vielleicht müssten wir uns und das auch anderen Kirchen in Erinnerung rufen, wie politisch ist eigentlich Kirche geworden? Welche Themen sprechen wir als Kirche an? Welche Wahrheiten wollen wir denn da vermitteln? Wo mischen wir uns denn überall ein mittlerweile? Worin sehen wir denn als Kirche unsere Kernkompetenz? Im Klimawandel? In der Friedenspolitik? Wie viele Kirchen haben gerade wieder große Kompetenz im Blick auf die Reiche hier in dieser Welt? Wie viele meinen Kompetenz zu haben? Christliche Kompetenz natürlich, im Blick auf Frieden schaffen. Und man zückt dieses Wort Friedenstifter. Wie man ganz ohne Waffen in einer verlorenen Welt Frieden schaffen will. Wir Christen haben die Antwort. Was ist unsere Kernkompetenz, liebe Gemeinde? Ich sage nicht, dass wir nicht politisch interessiert sein sollen. Verstehe das bloß nicht falsch. Ich bin sehr interessiert. Ich frage, ist das unsere Kernkompetenz? Geht da unsere Zeit, unsere Kraft rein? Und wir benutzen ja bei allem dann auch noch biblische Worte, um unsere Position auch noch christlich zu formulieren. Jesus sagt uns die Wahrheit über diese Welt. Wäre sein Reich von dieser Welt, was hätten seine Diener gemacht? Sie hätten gekämpft. Und auch kämpfen müssen. So funktioniert das System. So ist diese Welt voll von Kämpfen und Kriegen. Liebe Gemeinde, spätestens seit dem Ukraine-Krieg sollten wir doch unser idealistisches Menschenbild zumindest mal hinterfragen und erkennen, dass die Bibel auch hier die Wahrheit sagt. Der Mensch ist eigentlich von sich selbst her nicht mehr zu retten. Es ist alles kaputt. Naemi hat vorhin im Worship Texte gelesen, im Römerbrief, wie wir sind. Jesus offenbart sich als Messias, als sein König, aber er redet hier in einem Konjunktiv, um die unsichtbare Wirklichkeit zu beschreiben, um die unsichtbare Wahrheit zu beschreiben. Jesus bestätigt Pilatus damals und auch uns heute, dass er tatsächlich ein Reich hat. Er sagt nicht, nee, ich habe kein Reich. Nein, das sagt er überhaupt nicht. Aber dass sein Reich nicht von dieser Welt ist, das ist das, was er hier sagt. Und dann sehen wir hier diesen Konjunktiv im Blick auf das, was er getan hätte, wenn sein Reich von dieser Welt wäre. Dann hätten seine Diener dafür was? Gekämpft. Mit den Mitteln, die in dieser Welt üblich sind. Und diese Mittel sehen wir gerade immer wieder im Fernsehen. Aber Jesus hat seine Autorität nicht von dieser Welt, das betont er, sondern er ist damals von Gott gesandt worden in die Weltgeschichte, weil Gott in 1. Mose 3 bereits gesagt hat, dass er einen Retter senden wird. Und hier sehen wir wieder, wie sich Gottes Wort ereignet. Wahrheit wird sich verwirklicht. Jesus sagt hier nicht, dass er kein Reich in dieser Welt hat oder dass er nie auf dieser Welt regieren wird. Ich erinnere euch mal dran, liebe Christen, eines Tages wird er wiederkommen und ein gerechtes Reich auf dieser Erde aufbauen. Das hat er auch gesagt, das ist noch nicht Wirklichkeit. Auch diese Worte werden sich als Wahrheit bestätigen. Aber damals erfüllten sich zuerst andere Worte Gottes, dass er Rettung schaffen wird an diesem Kreuz. Das betont er hier. Nein, Jesus und daher auch wir als Gemeinde reden über ein Reich, das nicht von dieser Welt ist. Und es ist trotzdem mittendrin in dieser Welt, in diesem System, ist Gottes Reich. Es ist nicht von dieser Welt, aber es ist in dieser Welt. Was ist sein Reich zur Zeit? Gemeinde. Gemeinde. Es ist nicht egal, ob du zu einer Gemeinde gehörst oder nicht. Es ist auch nicht egal, wie du zu einer Gemeinde gehörst oder nicht. Wir repräsentieren in diesem kaputten System Gottes Reich, ohne zu kämpfen. Du bist sozusagen heute Morgen mittendrin. Das Reich Gottes, er sammelt sein Volk. Ihr erlebt Reich Gottes, dann auch wo ihr hingeht, morgen im Alltag, überall wo Christen sind, ist Reich Gottes irgendwo vertreten. Unsichtbar und doch da. Leute, wenn wir das als Gemeinde wieder neu begreifen würden, Ekklesia, also Gemeinde, heißt Herausgerufene, bedeutet, dass wir etwas anderes widerspiegeln, als das, was hier das Normale ist. Wir reden von anderen Wahrheiten. Und Jesus macht es hier deutlich, dass sein Reich nicht von dieser Welt war, so wie er auch nicht von dieser Welt ist, wie auch seine Jünger nicht. Ich möchte euch ein Wort lesen, aus was er gesagt hat in Johannes 15, Vers 19. Wenn die Welt euch hasst, er spricht hier zu seinen Jüngern, zu seiner Gemeinde, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wenn ihr von der Welt wäret, würde die Welt ja das ihre lieben. Aber weil ihr nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt auserwählt habe, darum hasst euch die Welt. Können wir das nur an uns ranlassen? Das ist der Unterschied, den Gott macht durch seine Gemeinde in diesem kaputten Weltsystem. Halten wir das fest, die Bibel spricht diese Wahrheiten klar an, dass die Reiche der Welt einen Gegensatz bilden zum Reich Gottes. Und wenn alles vollendet sein wird und Gott sein Reich sichtbar in dieser Welt aufbaut, dann wird das von Gott selbst ausgehen und nicht durch unser politisches Engagement. Ich sage euch das, weil manche auch lehren, die Gemeinde hat den Auftrag, politisch und sozial alles vorzubereiten, damit der Messias kommen kann. Humbug, das ist nicht das, was die Schrift lehrt. Seid wachsam, seid wachsam. Vielleicht erinnern sich einige noch an Johannes 6, wo die Juden so euphorisch waren noch im Blick auf den Messias. Und sie wollten ihn mit Gewalt zum König machen. Könnt ihr euch erinnern? Also einige wollen, dass er König ist. Aber das war nicht möglich, denn seine Sendung damals hatte ein anderes Ziel. Nicht Herrschaft, sondern Rettung von einem Volk, das Gott aus dieser Welt herausziehen wird. Wollte er König werden? Er wollte nicht. Er war schon einer. Niemand, kein Mensch, kein Land, kein Volk muss Jesus zum König machen, denn er ist König. Das beschreibt die Schrift. Gott selbst hat von Ewigkeit her ihn zum König gemacht, Psalm 2, Vers 6. Ich aber habe meinen König eingesetzt auf meinem heiligen Berg Zion. Aber zukünftig, wenn er wiederkommt, dann wird Gott selbst den Messias bestätigen vor aller Welt, indem er ihn sichtbar als König einsetzt in dieser Welt. Das Wahrheit Gottes, gesprochen im Blick auf die Zukunft seiner Gemeinde heute zur Ermutigung. Schaut, es ist der Gott des Himmels, der ein Reich aufrichten wird, das ewig nicht vergeht, während alle anderen irdischen Reiche vergehen werden. Wir können das lesen im Danielbuch sehr deutlich. Aber auf geistlicher Ebene, nochmal, das dürft ihr nicht vergessen, auf geistlicher Ebene sind wir schon jetzt aus der Gewalt der Finsternis weggenommen, in das Reich seines Sohnes versetzt worden. Das ist eine unsichtbare Wirklichkeit, eine unsichtbare Wahrheit. Bedeutet euch das was? Noch erleben wir nicht das endgültige Reich, aber es wird kommen. Christen haben eine großartige Hoffnung, weil Gott noch nie gelogen hat. Er hat noch nie gelogen. Alles, was er in Worten sagt, hat sich bisher ereignet. Also wir haben gute Gründe, auch für die Zukunft zu hoffen und zu glauben, dass er auch da sein Wort hält. Und nun sieht es so aus, als ob sich Pilatus hier an dieser Stelle jetzt mitnehmen lässt. Er fragt nach. Da sprach Pilatus, Vers 37. Also bist du doch ein König. Achtet auf die Antwort von Jesus. Du sagst es, dass ich ein König bin. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich der Wahrheit Zeugnis gebe. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Da müssen wir nachdenken. Das hat Interesse geweckt bei Pilatus. Aufgrund dieser Aussage fragt Pilatus direkt, also bist du doch ein König. Er ist so nah dran an der Wahrheit, ganz nah. Pilatus bekommt, wie auch die jüdische Leitung, eine eindeutige Antwort auf die Frage, wer dieser Jesus ist. Du sagst es, dass ich ein König bin. Andere übersetzen hier, ja, ich bin ein König. Schon zum zweiten Mal stellt Paulus die Frage, bist du ein König? Weil Jesus ein Reich hat, schloss Pilatus, ja, dann musst du ja auch König sein. Das ist die Aussage, die zu überprüfen ist. Sagt Jesus hier die Wahrheit oder lügt er? Und das ist die Frage bis heute. Wer ist Jesus für dich? Wer ist er für uns? Welchen Jesus predigen wir in dieser Stadt? Sagen wir die ganze Wahrheit? Oder so ein bisschen die Toleranz? Jesus gibt Pilatus jetzt diese klare Antwort und er betont gleichzeitig eine wichtige Wahrheit seines Lebens. Diese Wahrheit hat uns Johannes in 18 Kapiteln dokumentiert in seinem Evangelium. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich der Wahrheit Zeugnis gebe. Das ist eine Aussage dieses Messias. Jesus, der Messias der Juden, erklärt dem Römer Pilatus, wozu er in die Welt gekommen ist. Erstens, ich bin dazu geboren. Also aus physischer Sicht. In Johannes 1 haben wir gelesen, der ewige Gott, das ewige Wort kommt und wurde Fleisch, wurde Mensch und wohnte unter uns, wurde sichtbar. Er kam als Christus in diese Welt. Gott kam. Und was sollte er tun? Das ist das Zweite, was er hier sagt. Dazu bin ich in die Welt gekommen, aus geistlicher Sicht. Wozu? Dass ich der Wahrheit Zeugnis gebe. Und das in einer Welt, die vom Vater der Lüge beherrscht wird. Und in einer Welt, wo der Vater der Lüge regiert, brauchst du nicht so sehr wie Wahrheit. Und Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Und ich bezeuge euch Wahrheit. In diesem kaputten System, das von Lüge durchzogen ist, wo du auch hinguckst. Ich möchte das kurz erwähnen. Im Vergleich zu Toleranz, das griechische Wort für Wahrheit bedeutet wörtlich, ich decke euch das auf. Da ist nichts versteckt, das ist offen. Es vermittelt auch den Gedanken, dass Wahrheit immer gilt. Wahrheit ist Wirklichkeit, Wahrheit ist nicht Schein. Wahrheit steht im Gegensatz zur Lüge und sie ist überprüfbar. Das hebräische Wort für Wahrheit bedeutet auch nochmal so mehr Zuverlässigkeit. Es ist stabil, es ist dauerhaft. Diese Wahrheit wankt nicht. Diese Definition impliziert im Wesen etwas Ewiges. Die Wahrheit ist ewig, auf das du dich verlassen kannst. Wahrheit ist nicht beliebig oder der Zeit angepasst. Sie ist immer gültig. Das ist das Wort hier. Und dann lesen wir hier etwas sehr Irritierendes. Und ich habe gesagt, lassen wir es aus oder denken wir drüber nach? Ich denke, wir denken drüber nach. Eine Aussage von Jesus, die wir nicht überlesen sollten. Was sagt er hier? Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Was meint Jesus damit? Wenn du den Text zu Hause allein liest, was meint er damit? Was verstehst du darunter? Ich möchte euch zwei Möglichkeiten nennen, wie man den Text auslegen kann. Die erste Möglichkeit ist, Jesus sagt hier, jeder, der an Wahrheit interessiert ist, wird ihn hören, wird ihn erkennen. Also wenn es Pilatus als Richter wirklich um Wahrheit gehen sollte, als Richter sollte er ja Interesse an Wahrheit haben, wenn Pilatus die Voraussetzung mitbringt, dann wird er Jesus hören und dann wird er verstehen. Das ist die eine Variante. Nun haben wir aber das Evangelium ja ganz gelesen, 18 Kapitel. Im Blick auf all das, was Jesus gelehrt und gepredigt hat, glaube ich, Variante 2 ist hier gemeint. Jesus sagt etwas anderes. Darf ich mal fragen, wer ist denn aus der Wahrheit in einer Welt, in der das System der Lüge herrscht? Wer ist denn von uns aus der Wahrheit in einer Welt, die bestimmt wird vom Vater der Lüge? Wer bringt denn naturgemäß eine Voraussetzung mit, Gott zu erkennen, wenn die ganze Schrift was anderes lehrt? Wer? Du? Hast du die Voraussetzung mitgebracht, aus der Wahrheit zu sein und deswegen hast du erkannt? Wer hat denn aus sich heraus die Macht, da auszubrechen aus diesem System und irgendwie in der Wahrheit zu sein? Ja, wer denn? Niemand. Ich denke, das ist das, was Jesus gelehrt hat. Ich denke, das ist das, was Paulus im Römerbrief beschreibt. Da ist keiner, der Gott gefällt. Wir kommen an Gott gar nicht ran. Wir sind gar nicht interessiert. Wie kann man denn aus der Wahrheit sein, wenn der Gott dieser Welt, der Vater der Lüge, uns alle festhält und gefangen hält? Wovon hat Christus uns denn befreit? Wie können wir aus der Wahrheit sein? Jesus hat darüber gepredigt, liebe Gemeinde. Auch in Johannes 6 hat er darüber gepredigt, als er über das Brot des Lebens sprach. Und er hat in Johannes 10 darüber gepredigt, als er von sich als dem guten Hirten sprach. Das geschieht durch ein Wunder Gottes, indem er uns geistlich, die wir geistlich tot sind, die Augen zuerst öffnet für seine Wahrheit. Und dann uns zeigt, wer dieser Messias ist und wir durch ihn Wahrheit sehen und sie dann annehmen. Das ist das geistliche Wunder. Du bist einzig und allein aus Gnade gerettet. Ich möchte nochmal erinnern, was wir im Worship hatten. Es ist allein Gottes souveränes Handeln in dieser kaputten Welt, dass er Einzelne herausrettet. In Johannes 10 hat es Jesus so gelehrt. Ich möchte das zitieren. Wenn er seine eigenen Schafe, Johannes 10, Vers 4, wenn er seine eigenen Schafe alle herausgeführt hat, das heißt die, die er vor Grundlegung der Welt im Blick hatte, herausgeführt hat, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm. Warum folgen sie ihm? Weil sie seine Stimme kennen. Gleiche Gedanke hier. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Die, die Gott retten wird, die werden auf seine Wahrheit reagieren und sie werden kommen. Und sie werden glauben. Unser Glaube kommt von Gott. Soli Deo Gloria, alle Ehre Gott allein. Das ist mit jeder gemeint. Ob Jude, ob Römer oder irgendjemand anders. Jeder, der aus der Wahrheit ist, wo Gott das bewirkt, der wird kommen. Und wenn er nicht zuerst etwas tut, bleiben wir in der Lüge. Wir haben nicht die Macht, da rauszukommen. Wir brauchen einen Stärkeren. Und das ist der Messias. Nun könnten Menschen ja sagen, ich spinne mal ein bisschen rum, endlich Orientierung, endlich Halt, endlich Hoffnung, endlich Verlässlichkeit, endlich Wahrheit. Aber unsere Haltung bis heute, durch die Jahrtausende durch, ist wie die von Pilatus. Pilatus sagt, ach, hör mir auf mit verbindlicher, objektiver Wahrheit. Pilatus repräsentiert hier diese Haltung in diesem einen Satz. Was ist Wahrheit? Und damit bleibt die Frage nach Wahrheit einfach für ihn offen. Sie bleibt einfach offen. Pilatus spricht zu ihm, was ist Wahrheit? Das ist jetzt vielleicht nicht so postmodern, wie wir manchmal denken. Er sagt nicht, es gibt keine Wahrheit, alles ist relativ, das hat er sicher nicht gedacht. Aber er war sicher sehr skeptisch, was die Wahrheit angeht. Wer hat die Wahrheit? Die Juden mit ihrem Glauben oder die heidnischen Götter mit ihren Zichtgöttern? Wie soll man Wahrheit finden? Was ist Wahrheit? Und dennoch finden wir seine Reaktion durch die Jahrtausende hindurch immer wieder. Pilatus reagiert so mit phrasenhaftem Zynismus in der Überzeugung, dass es auf diese Frage keine Antwort gibt. Das ist das, was wir heute auch glauben. Gibt's nicht. Pilatus ist so nah dran, mittendrin, aber dennoch nicht dabei. Wir sehen stattdessen was? Wir sehen einen zweiten Versuch, wie er Jesus wieder loswerden will. Gespräch beendet. Und als er dies gesagt hatte, was ist Wahrheit, ging er wieder zu den Juden hinaus und spricht zu ihnen: Ich finde keinerlei Schuld an ihm. Das ist nichts. Das ist das, was er hier sagt. Pilatus hatte den Mut, Jesus als unschuldig zu betrachten. Aber wenn er das tatsächlich geglaubt hat, dann hätte er auch den Mut aufbringen müssen, Jesus freizulassen. Aber wir werden sehen, das wird er nicht tun, weil die Menge mit seinem Urteil nicht zufrieden war. Pilatus war da sehr tolerant der Menge gegenüber. Dreimal in diesem Prozess, auch im nächsten Kapitel werden wir es sehen, er ist unschuldig nach geltendem Recht und doch wird er am Ende Jesus verurteilen. Ich sehe keinen Grund zur Verurteilung. Im Gegenteil, ich konnte nett mit ihm reden. Über Wahrheit, über Reich Gottes, all das, was euch so wichtig ist. Ich konnte mit ihm reden, netter Mensch. Ich sehe da nichts bei ihm. Vielleicht fand er Jesus auch sympathisch. Tun viele heute auch. Er tut doch keinem weh. Ja, man kann über Jesus reden, sich seine Position, seinen Lehren anhören, ihn als nett, sozial, als Menschenfreund sehen und dennoch am Eigentlichen völlig vorbeischießen. Er hat die Offenbarung dieses Messias nicht wirklich verstanden. Er hat sie nicht weiter an sich rangelassen. Was ist Wahrheit? Und er geht wieder raus zu den Juden. Das ist so eine Haltung, die wir heutzutage auch sehen. Seine Frage, was ist Wahrheit, ist in die Geschichte eingegangen als die Pilatus-Frage. Und mit seiner Frage, was ist Wahrheit, steht er hier stellvertretend für so viele heute. Bis heute sehen wir die Tatsache, dass absolute Wahrheit geleugnet wird. Was ist Wahrheit? Sprichst du einen Menschen auf Gott an? Ja, freut mich, dass das deine Wahrheit ist. Aber das ist nicht meine Wahrheit. Es gibt viele Wahrheiten, aber es gibt nicht die Wahrheit. Was ist schon Wahrheit? Das ist doch unser Geist, oder? Der hat sich durchgezogen. Wir sind ein Volk, ich meine hier unser Volk, das behauptet, es würde keine Wahrheit geben. Wir gehen aber gleichzeitig davon aus, dass es wahr ist, dass es keine absolute Wahrheit gibt, obwohl wir eine aussprechen. Verrückt. Nein, Jesus hat es gesagt und die Bibel bezeugt es bis heute. Und das bedeutet eigentlich Hoffnung. Es gibt verbindliche Wahrheit, die objektiv ist, weil es einen Gott gibt, der sich in diesem Jesus als die Wahrheit offenbart hat. Und Leute, darüber müssen wir nachdenken. Deswegen sind wir doch sonntags zusammen. Wir müssen darüber sprechen. Nicht diskutieren, was die Wahrheit in Person sagt über uns Menschen, sondern wir müssen es verstehen. Die Wahrheit Gottes ist nicht verhandelbar. Sie ist wahr. Wir müssen wissen, woher kommen wir? Wohin gehen wir? Warum sind wir hier? Was hat Sünde mit uns gemacht? Und was tut sie immer noch mit uns? Wie kommen wir da raus? Das sind die Fragen. Das ist die Kernkompetenz der Gemeinde. Darauf brauchen wir Antworten. Und darauf müssen wir Antworten geben. Als Gemeinde. Wie sagt Jesus, ihr seid das Licht der Welt, ihr seid das Salz der Erde. Wenn wir in den Mainstream da eintauchen, wer sagt dann Wahrheit? Dieser Richter damals ist weggegangen, ohne weiter nachzufragen. Er war nah dran an der Wahrheit und doch vorbei. Er fragt und er geht weg. Er erwartet keine Antwort. Er erwartet gar nicht auf eine Antwort, weil er nicht glaubt, dass einer sie kennt. Ich hoffe nicht, dass wir diese Weise wankelmütig sind wie Pilatus, sondern sagen, nee, wir kennen die Wahrheit. Wie viele Menschen auch heute gehen einfach weg. Sie stellen große, wichtige Fragen in den Raum, aber erwarten gar nicht, dass es eine Antwort darauf geben kann. Schon gar nicht, dass die Antwort lauten könnte, Jesus ist die Wahrheit, denn er spricht die Wahrheit. Das will auch keiner hören. Ja, schon schwer. Pilatus stand in der Gegenwart des Messias, der die Wahrheit ist, Auge in Auge. Aber er hat keine Herrlichkeit gesehen wie die Jünger. Er geht raus. Er hatte die Gelegenheit, Wahrheit zu erfahren, aber er ging weg ohne eine Reaktion. Und hier, auch hier sehen wir im Johannesevangelium, was wir durchgängig wahrgenommen haben, wie wichtig Johannes die Reaktion der Menschen war auf das, was Jesus gesagt hat. Die anderen Evangelisten berichten mehr, dass das passiert. Aber Johannes ist interessiert an den Reaktionen der Menschen. Wie reagiert ein Pilatus? Und so steht seine Frage bis heute im Raum. Ironisch, sarkastisch, frustriert ausgesprochen. Genau wissen wir den Tonfall von Pilatus ja nicht. Aber seine Frage bleibt, was ist Wahrheit? Was ist Wahrheit? Ich habe euch das vorhin angedeutet. Der aktuelle Stand ist, dass oft gesagt wird, ich habe meine Wahrheit, du hast deine Wahrheit. Lass gut sein. Lass uns tolerant miteinander umgehen. Unsere Generation mag es, absolute Wahrheit zu leugnen, indem sie sagt, dass etwas wahr sein kann für eine Person, aber nicht wahr sein muss für eine andere. Damit kommen wir in die Bredouille als Gemeinde. Ist euch das bewusst? Seid ihr vorbereitet? Wenn es enger wird? Hier in Johannes 18 sehen wir, dass diese Ansicht und Haltung nicht neu ist. Pilatus, der vor dem Messias steht, stellte bereits diese Frage. Nichts Neues. Und durch die Jahrhunderte hindurch hallt diese Frage, was ist Wahrheit? Komm mir nicht mit Wahrheit. Hör mir auf mit Wahrheit. Glaub du, was du willst, ich glaub, was ich will. Der Geist von Pilatus lebt in unserer Zeit. Der Geist von Pilatus ist lebendig und sehr aktiv. Sag ich auch noch, wo er aktiv ist. Auch auf Bibelschulen. Auf so manchen Kanzeln, auf den Universitäten, er regiert in den Medien, er lehrt in vielen unserer, in der heutigen Kultur. Was ist Wahrheit? Völlige Orientierungslosigkeit in dieser Welt. Und wir feiern das auch noch. Ihr seid das Licht der Welt. Ihr müsst euch auskennen. Das ist eure Kernkompetenz. Deswegen sind wir hier. Wir sind in dieser Kultur überall umgeben mit dieser Frage, was ist Wahrheit? Und keiner kann sie beantworten. Können wir? Können wir? Kannst du? Ich möchte sagen, diese Frage, wenn wir genau nachdenken und die Bibel kennen, ist das die Ursünde aller Fragen. Was ist Wahrheit? Am Anfang in 1. Mose 3 schlängelte sich Satan die Schlange auf die Seiten der Weltgeschichte. Kam er auch in die Geschichte. Und er kam, um einen Angriff auf die Wahrheit zu starten. Soll ich das nochmal vergegenwärtigen? Er sagte, sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr das nicht... Nee. Angriff auf die Wahrheit. Satan wusste sehr wohl, was Gott gesagt hatte, aber er kam, um Gottes Wort in Frage zu stellen, um die Wahrheit Gottes abzuweisen. Und er hat die Lüge erfunden. Er ist der Vater der Lüge. Er ist der Vater der Lüge. Und die Ursünde war die Ablehnung der Wahrheit, eine Ablehnung von Gottes Wort. Der Mensch entschied sich, seinen eigenen Weg zu gehen, für sich selbst zu entscheiden. Entscheiden, was wahr ist und was nicht wahr ist. Und deswegen schreibt Paulus dann im Römerbrief folgendes in Kapitel 1. Ich bin froh, dass Naomi das heute vorgelesen hat, im Römerbrief. Denn es wird offenbart Gottes Zorn vom Himmel über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Das ist ein Kampf bis heute. Das ist der Niedergang jeden Lebens, wenn wir die Wahrheit niederhalten. Es ist der Abfall, nicht nur der Gesellschaft, sondern auch der Kirche vom Glauben, von dem Paulus redet. Der Abfall auch der Kirche. Warum? Weil die Kirche nur noch tolerant sein will. Sie will nur das sagen, was die Menschen hören wollen. So wird das Salz zertreten. Keine Bedeutung mehr. Es ist auch die Zerstörung jeder Nation, die Auflösung einer Gesellschaft. Das fängt mit der Ablehnung von Wahrheit an. Deswegen ist es so wichtig, dass wir darüber nachdenken, darüber sprechen. Wir machen hier keine Sandkastenspiele in der Gemeinde. Das ist die Welt, in der wir leben, die Leugnung der Wahrheit. Das heißt für uns, damit möchte ich abschließen, Leute, wir müssen entscheiden. Wir müssen entscheiden. Wer ist Christus für uns, für dich persönlich? Und wer das Johannesevangelium liest, muss reagieren. Wir können das nicht einfach nur lesen. Jeden Sonntag kommen und gucken. Wir müssen reagieren und die notwendigen Entscheidungen treffen. Die harte Realität ist, dass Pilatus früher morgen vor über 2000 Jahren direkt vor dieser Person stand. Und kurz bevor Jesus festgenommen und zu Pilatus gebracht wurde, machte der Messias diese Aussage: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Eine intolerante Aussage. Aber das ist die Basis, auf der wir als Gemeinde stehen. Von der her wir leben. Diese Behauptung, dass er ein König ist, dass er der Messias ist, dass er von Gott gesandt wurde und von der Wahrheit berichtet. Und das hielt er auch Pilatus vor. Er hat nicht gekniffen. Diese Behauptung von Jesus wurde dann knapp 3 Tage nach diesem Verhör bestätigt in der Geschichte. Warum? Weil Jesus seinen Jüngern gesagt hat, ich werde gegeißelt werden und ich werde sterben, aber ich werde nach 3 Tagen auferstehen. Gott bestätigt seine Worte, seine Wahrheit in der Geschichte. Ich möchte euch ermutigen, dass wir diese Schrift studieren. Mehr als wir es bisher getan haben. Mehr als wir es bisher getan haben. Christen sind so betrachtet Menschen, die durch den Glauben mit beiden Beinen auf dem Boden der Wirklichkeit stehen. Mit beiden Beinen auf dem Boden der sichtbaren Welt und gleichzeitig mit beiden Beinen auf dem Boden der unsichtbaren Welt, des Wahrhaftigen. Wenn ihr es gelesen habt, wir haben so einen Flyer, unsere Serie heißt ja Vollendete Tatsachen. Gott bezeugt sich selbst als ein Gott der Wahrheit durch erfüllte Geschehnisse. Er erfüllt alles, was er gesprochen hat. Er erfüllt alles, was er verheißen hat. Auch in der Geschichte, die wir gerade eben gelesen haben. Sie steht im Raum. Seine Worte, sein Plan erfüllte sich von der Krippe bis zum Kreuz, bis hin zur Auferstehung. Und dass das wahr ist, gibt uns Hoffnung für alles andere, was danach folgt. Für die Tatsache, für die Wahrheit, dass er uns vergibt. Ich zweifle oft, wenn ich meinen Charakter sehe. Könnt ihr mir wirklich glauben? Ich kämpfe oft, hier zu stehen. Sag Gott, das kann nicht wahr sein, dass ich zu dir gehöre. Aber weil er vorher nicht gelogen hat und mir sagt, du bist mein Kind. Wie ich es annehmen? Ich muss es lernen. Das ist die Bestätigung, dass wir versöhnt sind mit ihm schon jetzt. Egal wie du dich fühlst, egal was dein Zustand ist. Das ist das Höchste. Es bestätigt, dass wir zu seinem Volk gehören. Seine Worte. Und für die Dinge, die noch ausstehen werden, dass er wiederkommt, dass er sein Reich auch sichtbar aufbauen wird, dass er uns nach unserem Tod wieder ins Leben holen wird, durch sein machtvolles Wort. All das, wir haben so Bestätigung, dass das wahr ist. Das sollten wir feiern. Und das muss die Stadt hören. Das ist unsere Botschaft. Wie gesagt, dann kommen wir heute Morgen nicht um diese Frage nach Wahrheit herum. Ich möchte noch abschließend ein Wort zitieren von C.S. Lewis. Manche kennen ihn, manche nicht. Nicht so wichtig, ist Schriftsteller, irischer Schriftsteller. Und er hat die Menschen immer gewarnt, in Jesus nur einen großartigen, ethisch-moralischen Menschen zu sehen und seinen Anspruch auf Gottheit zu ignorieren. Denn wenn der Messias gelogen hat, dann kann er sich nicht von sich behaupten, die Wahrheit zu sein. Er schreibt an einer Stelle Folgendes. Wir stehen also vor einer erschreckenden Alternative. Entweder war und ist dieser Mann, von dem wir reden, genau das, was er zu sein behauptete, oder aber er war ein Spinner oder noch Schlimmeres. Ich denke, er hat recht, oder? Aber du musst entscheiden, wer er für dich ist. Ich möchte das Zitat nochmal erweitern. Ich gucke mal so, wie eure Verfassung ist. Er hat das nochmal ein bisschen länger formuliert. Ich nenne es euch noch und dann bin ich wirklich fertig. Aber er hat es nochmal ein bisschen mehr definiert. C.S. Lewis schreibt auch, ich möchte jeden davor bewahren, sich jener weit verbreiteten, äußerst beschränkten Aussage über Jesus anzuschließen. Ich kann Jesus als großen ethisch-moralischen Lehrer akzeptieren, aber nicht seine Ansprüche auf Gottheit. Diese Behauptung ist unhaltbar. Wer als gewöhnlicher Sterblicher solche Dinge sagt, wie Jesus das getan hat, der kann gar kein großer ethischer Lehrer sein. Er wäre entweder ein Wahnsinniger, wie einer, der behauptet, er sei ein Huhn, oder er wäre der Teufel persönlich. Vor dieser Wahl stehen wir. Entweder war und ist dieser Mann Gottes Sohn, oder er war ein Verrückter oder Schlimmeres. Man kann ihn als Verrückten einsperren, ihn anspucken oder als Teufel umbringen, oder zu seinen Füßen niederfallen und ihn Herr und Gott nennen. Doch den groben Unsinn, ihn als großen humanistischen Lehrer hinzustellen, den sollten wir bleiben lassen. Diese Möglichkeit hat er uns nicht gelassen. Das lag auch nicht in seiner Absicht. Amen.